das tun, was in Jehovas Augen recht ist. Ein biblisches Drama, gestützt auf 2. Könige 22, Vers 1 bis 23, Vers 23 und 2. Chroniker 34, Vers 1 bis 35, Vers 19.
Wie ein unheilbringender Sturm, der über die Erde fegt, treibt ein teuflischer Geist die Menschen heute überall dazu an, das zu tun, was in ihren eigenen Augen recht ist. In scharfem Gegensatz dazu sind Jehovas Zeugen entschlossen, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist. Wohlweislich heißt es in Gottes Wort: Werde nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte Jehova und weiche vom Bösen. Gott weiß, dass unser unvollkommenes Herz uns auf einen Pfad lenken kann, der in den geistigen Ruin führt. Daher sagt er warnend: Jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen eigenen Augen, aber Jehova schätzt die Herzen ab. Um also geistiges Unheil abzuwenden, müssen wir Jehova mit unserem ganzen Herzen fürchten und völlig darauf vertrauen, dass er uns helfen kann, das Rechte zu tun. Wir müssen ein Lebensmuster entwickeln, das Gott gefällt. Den meisten Menschen fällt das heutzutage offensichtlich schwer, besonders Jugendlichen. Junge Menschen durchlaufen ein Stadium, in dem sie meinen, auf gewissen Gebieten alles zu wissen. Andererseits haben eine Reihe von ihnen Befürchtungen und werden von Selbstzweifeln geplagt. Einige Jugendliche lassen sich durch ihre Befürchtungen davon zurückhalten, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist, nämlich den Schritt der Hingabe und Taufe. Wie kommt das? Manche scheuen die Verantwortung. Wie kann ihnen und auch Älteren, die den Schritt der Taufe hinausschieben, geholfen werden? Wie können sie dazu gebracht werden, mehr auf Jehova zu vertrauen und damit ihre Befürchtungen beiseite zu schieben? Das Drama, das wir jetzt hören werden, soll eine Hilfe sein. Den Rahmen bildet ein Kongresssaal. Das Geschehen spielt während der Pause. Versetzen wir uns nun in den Sommer 1991. Möge es uns alle ermuntern, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist.
Herzlichen Glückwunsch, Timo.
Wir sind richtig stolz auf dich, dass du dich hast taufen lassen.
Vielen Dank, Sabine. Danke, Thomas. Ich weiß, dass es das Richtige war.
Ich habe ein Bild von dir gemacht, als du aus dem Wasser kamst. Vielleicht lässt du es dir rahmen.
Naja, es wird nicht lange dauern, bis ihr euch auch taufen lasst, du und Sabine. Und dann, Thomas, bin ich dran mit dem Fotografieren.
Da musst du dich wohl noch eine Weile gedulden.
Wie meinst du das?
Nun, Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, mich taufen zu lassen.
Mir geht es ähnlich. Ich bin einfach noch zu jung.
Ich wünsche dir von Herzen Jehovas Segen, Timo.
Oh, vielen Dank, Bruder Hirte.
Als ich dich heute Morgen unter den 25 Taufbewerbern sitzen sah, habe ich mich sehr gefreut.
Wächst unser Kreis nicht enorm schnell, Bruder Hirte?
Das kann man wohl sagen, Sabine. Ganz gleich, wo man hinschaut, überall ist eine große Mehrung unter Jehovas Volk zu beobachten. Immerhin hatten wir letztes Jahr die höchste Zahl an Getauften seit 1974.
Toll! Damals war ich erst ein Jahr alt.
Vor 16 Jahren war ich noch nicht einmal geboren.
Ich habe heute 11 Brüder und 14 Schwestern gezählt. Als unser Kreisaufseher bist du bestimmt sehr glücklich darüber.
Es waren Kinder, Jugendliche und auch einige ältere Personen dabei.
Ich war ganz begeistert, als Frau Braun unter den Taufbewerbern entdeckte.
Hat nicht Ellen mit ihr studiert?
Ja. Ich erinnere mich noch, als sie das erste Mal in den Königreichssaal kam, etwa vor einem Jahr. Sie erzählte mir damals, sie sei 74 und heute hat sie sich taufen lassen.
Und du, Thomas, bist du jetzt nicht auch schon 17? Seit ich eurer Versammlung diene, besuchst du die Zusammenkünfte.
Ja, das stimmt, Bruder Hirte. Du kamst zu der Zeit, als meine Eltern aufhörten zu studieren, etwa vor 2 Jahren.
Du bist also immer allein gekommen. Das ist sehr zu loben, Thomas. Und ich bin sicher, du hast dir bereits Gedanken über die Hingabe und Taufe gemacht.
Oh, ich kann mir schon denken, was jetzt kommt. Wann lasse ich mich taufen? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich schon so weit bin.
Wie kommst du darauf? Könnte es sein, dass du nicht sicher bist, ob das, was Jehovas Zeugen glauben, die Wahrheit ist?
Oh nein, Bruder Hirte. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Wahrheit haben. Es ist nur so. Nun, ich möchte mich nicht taufen lassen und dann, Schwierigkeiten bekommen.
Ich verstehe. Zweifelst du möglicherweise an dir selbst und befürchtest, nicht in der Lage zu sein, gemäß Gottes Sittenmaßstäben zu leben?
Ja, in etwa. Ich möchte einfach Jehova und meine Freunde in der Versammlung nicht enttäuschen.
Ich habe auch einmal so gedacht.
Wirklich?
Ja. Ich wusste, dass es in den Augen Jehovas richtig ist, sich taufen zu lassen. Aber ich wurde von solchen Selbstzweifeln geplagt, wie Bruder Hirte sie erwähnte. Allerdings gelang es mir, sie zu vertreiben.
Und wie steht es mit dir, Sabine? Deine Eltern haben dich in der Wahrheit erzogen. Machen auch dir Zweifel zu schaffen?
Man könnte so sagen, ich denke, ich bin sowieso noch zu jung, um mich taufen zu lassen.
Aber Sabine, du bist doch schon 13.
Nein, ich bin 13,5.
Bruder Hirte, glaubst du, dass man mit 13 zu jung ist für die Taufe?
Das hängt von jedem Einzelnen ab, von seiner emotionalen oder geistigen Entwicklung. Man lässt sich nicht wegen seiner Freunde taufen, sondern weil einem ein enges Verhältnis zu Jehova das Wichtigste im Leben ist. Einige mögen schon vor dem 13. Lebensjahr die Voraussetzungen für die Taufe erfüllen. Andere etwas später. Aber die meisten sind wahrscheinlich im Alter von 17 bis 19 so weit, dass sie sich taufen lassen können. Besonders diejenigen, die von ihren Eltern in der Wahrheit erzogen worden sind.
Hallo, Bruder Hirte. Hallo, Sabine und Thomas. Entschuldigt bitte, ich wollte nur sagen, wie sehr es mich gefreut hat, dass du unter den Getauften warst, Timo. Hoffentlich habe ich euch nicht bei einer wichtigen Sache gestört.
Wir unterhalten uns gerade über die Taufe und wann man das Alter dafür hat.
Fragen wir Ellen, unsere Pionierin, wie alt sie war, als sie sich taufen ließ.
Ich war 14.
Und du warst nicht der Meinung, dass das zu früh war?
Nicht für mich. Meine Eltern haben mir die Taufe stets als Ziel vor Augen gehalten. Natürlich habe ich auch mit den Ältesten der Versammlung darüber gesprochen.
Hast du jemals daran gezweifelt, ob du den Anforderungen für einen getauften Zeugen gerecht werden könntest?
Solche Gedanken gingen mir schon durch den Sinn. Aber ich war entschlossen, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist. Und der Umstand, dass ich getauft war, half mir während meiner Schulzeit.
Erzähl doch bitte einmal, Ellen.
Nun, allein die Tatsache, dass ich mich Jehova hingegeben hatte, erwies sich als eine starke Kraft, die mich vor dem schlechten Einfluss in der Schule schützte. Wenn Versuchungen an mich herantraten, dachte ich daran, dass ich ja eine getaufte Zeugin Jehovas bin. Und wenn Schulkameradinnen mich aufforderten, schlechte oder fragwürdige Dinge zu tun, machte ich ihnen klar, dass ich nicht mitmachen würde, weil ich eine getaufte Zeugin sei.
Haben sie sich über dich lustig gemacht?
Einige schon, aber die meisten haben meinen Glauben respektiert.
Um seine Zweifel zu verscheuchen, muss man also von dem überzeugt sein, was man aus der Bibel gelernt hat, und nach dieser Überzeugung leben.
Das ist in meinem Fall leichter gesagt als getan, Bruder Hirte. Du weißt ja, meine Eltern sind keine Zeugen.
Wenn du bereit bist, fleißig zu studieren, Thomas, und das Gelernte anwendest, kannst du es schaffen. Wieso ich das weiß? Ich selbst habe die Erfahrung gemacht. Meine Eltern waren zwar getaufte Zeugen, als ich jung war, aber sie waren nicht stark in der Wahrheit.
Das habe ich nicht gewusst.
Willst du damit sagen, dass du in unserem Alter auch gewisse Ängste hattest?
Bei vielen Jugendlichen kommen ähnliche Gefühlsregungen auf, Sabine.
Was hat dir geholfen, Bruder Hirte?
Die Ältesten, die Versammlung und meine Lieblingsgeschichte.
Deine Lieblingsgeschichte? Lass mich raten. Simson?
David und Goliath?
Nein, Josia. Die Geschichte von König Josia. Josia war erst 8 Jahre alt, als er König wurde. Doch seine Herrschaft war eine der bemerkenswertesten in der Geschichte Judas. Sein Vater und auch sein Großvater gaben in der wahren Anbetung ein sehr schlechtes Beispiel. Aber Josias Herrschaft erwies sich als gut. Mit 15 begann er mit großem Ernst, den wahren Gott zu suchen. Und mit 19 unternahm er einen energischen Feldzug gegen den Götzendienst. Als Josia 25 war, ordnete er an, den Tempel Jehovas instand zu setzen und die Nation gänzlich von falscher Anbetung zu reinigen.
Du sagst, sein Vater habe in der Anbetung ein schlechtes Beispiel gegeben?
Ja, und ebenso sein Großvater.
Und Josia war erst 8 Jahre alt, als er König wurde?
Jahre alt war Josia, als er zu regieren begann, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem.
Ich bin stärker als du, Josia.
Das ist nicht wahr, Enan.
Doch,
ein zahnloser Hund kann stärker ziehen als du, Enan.
Nein, mein Herr. Gibst du dich jetzt endlich geschlagen, mein Herr?
Niemals, ich gebe nicht auf.
Dann stell dich schon mal auf eine Niederlage ein, Josia.
Jetzt habt ihr genug gespielt, Jungs. Dein Vater Paschur möchte dich sehen, Enan. Und Josia, es ist Zeit für deine nächste Lektion in der Geschichte der Könige. Dein Lehrer wird bald hier sein.
Auf Wiedersehen, Hilkia. Mach's gut, Josia. Es war schön, mit dir zu spielen. Doch eines Tages werde ich dich besiegen.
Ich glaube, irgendetwas gefällt dir nicht, Hilkia.
Enan hat etwas an sich, was mir nicht behagt. Ich bin nicht sicher, ob er guter Umgang für dich ist.
Aber sein Vater Paschur ist Priester wie du.
Das stimmt, mein Sohn. Und Paschur hat hervorragende Fähigkeiten. Aber manchmal kommt er durch seine Handlungsweise den Bräuchen der Nationen bedenklich nahe. Und Enan geht sehr nach seinem Vater.
Aber mit wem soll ich denn spielen? Bin ich nicht König? Kann ich mir meine Freunde nicht selbst aussuchen?
Du hast recht, mein Herr. Du bist der König. Und ich bin nur ein bescheidener Priester. Eines Tages wird dein Wort Gesetz sein. Aber vorerst habe ich die Aufgabe, mich um dich zu kümmern. Und ich muss dir sagen, was ich denke. Du kannst mit Ahikam spielen. Dieser Junge liebt Jehova sehr. Sein Vater, Schafan, ist Beamter an deinem Hof. Er ist Jehova sehr ergeben. Versuche, dich mit denen zu umgeben, die Gott wirklich gefallen wollen.
Aber ich möchte ein starker und tapferer König sein. Und Paschur hat zu Enan und zu mir gesagt, durch Übung würden wir stark.
Ja, das stimmt. Doch bedenke Folgendes. Ein gesunder Körper hilft dir zwar, stark im Kampf zu sein, aber ein König muss nicht nur ein guter Kriegsmann sein. Wenn du Erfolg haben willst, brauchst du etwas viel Wichtigeres als Körperkraft.
Was meinst du, Hilkia?
Ich meine die Gottergebenheit. Sie ist für alle Dinge nützlich. Loyalität Jehova gegenüber wird dir helfen, immer das zu tun, was in seinen Augen recht ist. Dem Königshaus Juda erging es am besten, als David, Josaphat und Hiskia regierten. Alles Männer, die Gott dienten.
Wir haben das im Geschichtsunterricht durchgenommen.
Beachte einmal das Leben Davids, des zweiten Königs unseres Volkes und seine tiefe Ergebenheit gegenüber Jehova.
David war stark. Er tötete einen Bären und einen Löwen.
Von wem hatte er aber in Wirklichkeit die Kraft erhalten? Kam sie nicht von Jehova? Du erinnerst dich bestimmt noch daran, was David zu dem Riesen Goliath sagte. Ich komme zu dir mit dem Namen Jehovas, der Heerscharen. David war ein guter Herrscher, weil er völlig auf Jehova vertraute. Und was noch wichtiger ist, er war ihm ergeben.
War mein Vater Gott ergeben? Hat er getan, was in Jehovas Augen recht ist?
Warum fragst du, mein Sohn?
Ich habe meinen Vater geliebt, aber seine Hofbeamten haben ihn getötet. Hilkia, war er ein schlechter König?
Dein Vater Amon hat sehr gut für deine materiellen Bedürfnisse gesorgt. In dieser Hinsicht war er also ein guter Vater. Aber die wahre Anbetung, die Anbetung Jehovas, na ja, die hat er vernachlässigt. Er hat nicht das getan, was in Jehovas Augen recht ist. Dein Vater hat Juda und Jerusalem wegen schwerer Sünden bei Jehova in Verruf gebracht.
War nicht mein Großvater Manasse auch ein schlechter König? Hilkia, werde ich schließlich auch ein schlechter König sein?
Mein Sohn, das hängt ganz davon ab, wie sehr du Jehova liebst.
Ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele.
Dann musst du das auch beweisen. Du musst Jehovas Gebote genau befolgen, selbst wenn du dich dadurch bei anderen unbeliebt machst. Und du darfst dich nicht auf deine eigene Weisheit verlassen. Du kannst ein guter Herrscher sein. Weißt du, dein Großvater Manasse demütigte sich vor Jehova und gab seine Sünde zu. Deshalb wurde ihm vergeben. Das tat dein Vater aber nicht.
Willst du mir helfen, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist?
Entschuldige, mein Herr. Hilkia, du wirst jetzt im Tempel gebraucht. Bestimmt kommt Josia für einige Stunden auch ohne deinen gütigen Einfluss aus.
Paschur, wer hat dir die Aufsicht übertragen?
Ich versuche nur, einem Mitpriester zu helfen. Denn schließlich bist du noch nicht hoher Priester.
Paschur, Josia wartet auf seinen Lehrer. Sorge dafür, dass er pünktlich zum Unterricht geht. Wir setzen unser Gespräch später fort, Josia. Entschuldige bitte.
Enon hat mir erzählt, wie gern er mit dir spielt. Und er ist ein guter Junge. Er geht jeden Tag zum Dachgemach des Ahas und beobachtet, wie dem Herr der Himmel geopfert wird. Auf diese Weise erfährt er mehr über die Bräuche anderer Völker. Ein guter König muss ebenfalls verschiedene Bräuche kennenlernen. Warum gehst du also nicht mit? Natürlich nur als Beobachter. Ich weiß, dass dich Enan schon früher dazu aufgefordert hat. Warum bist du nicht mitgegangen? Hat Hilkia etwa meinen Sohn bei dir schlecht gemacht?
Hilkia hat mir gesagt, Jehova billige nur die Anbetung im Tempel und nicht die Anbetung in Verbindung mit fremden Altären auf den Dächern.
Hilkia legt die Gebote Jehovas zu streng aus. Hat Hilkia dir auch gesagt, dass dein Vater und dein Großvater dazu aufforderten, sich im Dachgemach des Ahas vor dem Herr der Himmel niederzubeugen und dass das in Israel schon seit 100 Jahren Brauch ist? Hat er dir gesagt, dass der Altar und die Höhe, die Jerobeam in Bethel aufstellte, schon über 300 Jahre benutzt werden?
Nein, nein. Aber er hat mir gesagt, dass König Jerobeam Israel zum Sündigen veranlasste.
Josia, wenn Jehova mit dieser Form der Anbetung nicht einverstanden wäre, hätte er sie bestimmt nicht so lange geduldet. Außerdem gibt es nichts Schriftliches, das diese Anbetung verbietet. Und das Volk ist geradezu versessen darauf. Ein guter Herrscher möchte seine Untertanen nicht unglücklich machen. Warum gehst du also nicht mit, wenn Enan das Dachgemach des Ahas besucht? Natürlich nur, um dich weiterzubilden.
Wird es mir helfen, ein guter König zu sein?
Verzeihung, mein Herr, dein Lehrer wartet und möchte dich zum Geschichtsunterricht begleiten.
Und im 8. Jahr der Regierung Josias, während er noch ein Knabe war, begann er, den Gott David seines Vorvaters zu suchen.
Du hast heute gut geschossen, mein Herr.
Nicht so gut wie du, Enan. Du hast das Ziel nur zweimal verfehlt.
Danke, mein Herr. Du könntest auch besser schießen, wenn du nicht so viel mit diesem Priester, mit Hilkia, zusammen wärst.
Ich will aber so viel wie möglich über Jehova, unseren Gott, erfahren. Wie soll ich sonst wissen, was in Jehovas Augen recht ist? Ich habe ja keine Abschrift des Gesetzes. Schon seit Jahren ist das Buch des Gesetzes vom Königshof verschwunden. Mindestens seit den Tagen meines Großvaters Manasse.
Wenn du zu viel über Jehova wissen willst, schnappst du noch über. Wir sind jung. Wir haben erst 15 Jahre gelebt. Wenn wir älter sind, ist es noch früh genug, ernsthafter über Jehova nachzudenken.
Nein, Enan. Jetzt müssen wir uns anstrengen, den Willen Gottes kennenzulernen und ihn zu tun. Jetzt, wo wir noch jung und stark sind. Einige Priester haben Abschriften vom letzten Teil des Gesetzes. Mit ihnen möchte ich zusammen sein. So kann ich ein guter König werden.
Mein Vater Paschur ist auch ein Priester. Er hat mir noch nie gesagt, dass ich im Gesetz lesen soll. Ich lese nur darin, wenn ich Lust dazu habe. Und außerdem haben die Priester nur Abschriften des Buches des Gesetzes und nicht das Original.
Nutze deine Zeit besser und lies mehr, Enan. Dann wirst du nicht das Ziel verfehlen, unserem Gott völlig zu gefallen.
Ich bin Gott wohlgefällig. Ich gehe zu den Höhen, auch zu der Höhe, die weit im Norden, in Bethel ist. Du solltest mal mitkommen.
Nein. Jehova will, dass wir ihn nur in Verbindung mit dem Altar und der Priesterschaft in Jerusalem anbeten.
Ja, aber von Geba bis Beersheba dienen einige levitische Priester auf den Höhen. Und wo steht das Gebot, dass wir nur in Jerusalem Anbetung darbringen sollen?
Hilkia hat mir gesagt, dass es im Gesetz geschrieben steht.
Wie kannst du der Abschrift, die Hilkia vom Gesetz gemacht hat, vertrauen? Wie willst du wissen, ob er nicht das Gesetz zu seinem eigenen Vorteil verändert hat?
Nun ist es aber genug, Enan. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt.
Wie du meinst, mein Herr. Einen schönen Tag, mein Herr.
Du siehst erregt aus, Josia.
Es ist Enans leeres Geschwätz.
Ich dachte, du hättest keinen Umgang mehr mit ihm.
Naja, nicht ganz. Ich treffe mich mit ihm immer noch zum Bogenschießen. Aber heute ist es endgültig das letzte Mal gewesen. Ich bin viel lieber mit Ahikam zusammen. Er ist zwar nicht so gut im Bogenschießen wie Enan, doch er möchte tun, was in Jehovas Augen recht ist. Wir sind enge Freunde geworden, wie David und Jonathan.
Wie ich sehe, habt ihr im Geschichtsunterricht die Regierung König Davids besprochen.
Ja, und ich habe auch die Texte und die Melodien seiner Psalmen gelernt.
Hast du noch Davids Psalm behalten, der so anfängt? Richte mich, o Jehova, denn ich selbst bin in meiner eigenen unversehrten Lauterkeit gewandelt und auf Jehova habe ich vertraut, damit ich nicht wanke.
Ja, und die nächsten beiden Strophen lauten:
Prüfe mich, o Jehova, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Denn deine liebende Güte steht mir vor Augen, und in deiner Wahrheit bin ich gewandelt.
Dieser Text gefällt mir sehr.
Dann beende du an meiner Stelle die nächste Strophe. Ich fange an. Ich habe nicht bei Menschen der Unwahrheit gesessen.
Und bei denen, die verhehlen, was sie sind,
trete ich nicht ein. Ich habe die Versammlung der Übeltäter gehasst, und bei den Bösen sitze ich nicht. Jetzt habe ich's begriffen. Enan ist nicht aufrichtig. Er behauptet zwar mit ganzer Seele auf Jehovas Seite zu stehen, schmeichelt sich aber bei gewissen Leuten ein, sogar bei fremden Priestern, statt sich um Jehovas Gunst zu bemühen. Ich schwöre es, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben, es sei denn, er ändert seine Denkweise.
Du hast angefangen, dich mit guten Männern zu umgeben, mit Männern, die Jehova lieben. Da sind zum Beispiel Ahikam, Jeremia und dein Vetter Zephania. Das ist sehr zu loben. Ich rate dir, nur mit solchen Personen Umgang zu haben.
Derselbe Psalm Davids erinnert mich auch an den Tempel.
Jehova, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und die Städte, wo deine Herrlichkeit weilt.
Jehovas Haus hat seine Herrlichkeit verloren. Es zerfällt. Ich werde Schafan gebieten, mit einer Sammlung für Reparaturarbeiten zu beginnen.
Vielleicht solltest du zuerst das wiederherstellen, wozu der Tempel überhaupt da ist. Er ist ja das Zentrum der wahren Anbetung.
Ja, die reine Anbetung, die Anbetung Jehovas muss an erster Stelle stehen. Aber wo soll ich anfangen? Und was tue ich, wenn sich das Volk meinen Reformen widersetzt und rebelliert?
Du musst bei dir anfangen. O König, du musst deinen Untertanen zeigen, dass du Jehova wirklich ergeben bist und entschlossen bist, seinen Willen zu tun. Das Volk wird dir dann folgen. Du weißt doch, wohin der Hirte geht, dorthin folgt ihm auch die Herde.
Ich möchte gerne ein guter Führer sein, nicht wie mein Vater und mein Großvater.
Du hast einen anderen Weg eingeschlagen als dein Großvater und dein Vater. In den vergangenen 8 Jahren bist du auf den Wegen deines Vorfahren David gewandelt, eines Mannes, der Jehovas Herzen angenehm war.
Aber stell dir vor, das Volk sehe meine Entschlossenheit, die wahre Anbetung wiederherzustellen, und dann würde ich eine schwere Sünde begehen, wie mein Vater Amon. Sogar David lud schwere Sünde auf sich.
Amon, dein Vater, hat etwas Schlimmeres getan, als zu sündigen. Er weigerte sich, seine Sünde zuzugeben und sich vor Jehova zu demütigen. Aber David beging seine beiden schwerwiegendsten Fehler kein zweites Mal. Zu seinen Fehlern und schweren Sünden hatte er stets die rechte Herzenseinstellung, denn er bereute und bat Jehova um Vergebung.
Selbst meinem Großvater, der in großem Ausmaß tat, was böse war in den Augen Jehovas, wurde vergeben. Merke dir diesen Tag, Hilkia. Ab heute werde ich mein Leben der Wiederherstellung der wahren Anbetung widmen. Ich werde Pläne machen, um dafür zu sorgen, dass von Geba bis Beersheba die wahre Anbetung ausgeübt wird. Hilkia, teile den Priestern, die Jehova treu sind, die gute Nachricht mit.
Ich habe gesehen, dass Hilkia sehr schnell weggegangen ist. Stimmt etwas nicht, mein Herr?
Nein, Paschur. Heute habe ich mich entschlossen, den Willen Gottes noch besser kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass er in meinem ganzen Reich ausgeführt wird.
Das ist eine große Aufgabe, mein Herr. Nimmst du dir da nicht mehr vor, als ein junger König bewältigen kann?
Mit Jehovas Hilfe werde ich es schaffen.
Dann musst du mit meinem Sohn Enan mitgehen und Jehova auf den Höhen anflehen.
Die Höhen sind Jehova nicht wohlgefällig, Paschur.
Bist du dir dessen sicher, mein Herr? Die Leute sind es gewöhnt, Jehova auf den Höhen zu opfern. Und ein guter Herrscher möchte seine Untertanen nicht verstimmen. Er will auch nicht, dass sie sich über ihn ärgern. Josia, du willst doch als guter Herrscher bekannt sein, oder?
Und im 12. Jahr der Regierung Josias fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den heiligen Pfählen und den gehauenen Bildern und den gegossenen Standbildern zu reinigen.
Warum hat uns Josia zu sich rufen lassen, Schafan?
Er weiß, dass es bei der Menge der Ratgeber Weisheit gibt.
Vielleicht will er jetzt den Tempel ausbessern lassen und braucht deinen Rat, Hilkia, denn du bist ja nun der hohe Priester.
O Ahikam, das ist mein tiefster Herzenswunsch. Das Haus Jehovas ist seit dem Tod König Hiskias missbraucht und vernachlässigt worden.
Aber es ist kein Geld da, Hilkia. Fürsten, Priester und das Volk häufen für sich selbst Silber und Gold auf, aber für den Dienst Jehovas, dafür haben sie kein Geld.
Vielleicht hat er das Buch des Gesetzes gefunden, das Moses selbst geschrieben hat.
Nein, Ahikam, das Buch fehlt noch immer im Tempel.
Vielleicht fürchtet er sich vor Zephanias Prophezeiung über die Zerstörung Judas.
Aber mein Sohn, wer weiß, wann dieser Tag des Zorns hereinbrechen wird.
Du hast recht, Vater.
Meine Brüder, meine Brüder.
Friede euch, meine Brüder.
Wir haben gehört, dass Josia heute wahrscheinlich eine wichtige Entscheidung trifft.
Ihr beide hättet heute Morgen nicht so früh aufstehen sollen.
Unsinn. Es ist meine Pflicht, den König zu beraten.
Und vergesst nicht, ich unterstütze Josia und stehe loyal zu ihm. Und vom ersten Tag an, seit er auf dem Thron sitzt, haben wir einander vertraut und waren die engsten Freunde.
Loyal bist du gewesen, Enan.
König Josia.
Aber loyal wem gegenüber?
Mein Vater und ich, wir haben genauso viel wie alle anderen getan, um aus Juda das zu machen, was es heute ist.
Und was ist Juda heute, Enan?
Juda heute? Es ist ein Land, in dem Frieden herrscht. Frieden, weil wir gelernt haben, uns den umliegenden Nationen anzupassen. Wir lehnen nicht ihre Sitten und Gebräuche ab. Und verhalten uns nicht so unvernünftig, wie einige es von uns erwarten. Infolgedessen glauben die Nationen bis jetzt, dass wir einen weisen Herrscher haben. Sie betrachten uns nicht als Bedrohung und lehnen uns nicht ab.
Die Frage ist nicht, ob die Nationen uns ablehnen. Die Frage ist, lehnt uns Jehova ab? Unser Volk muss tun, was in Jehovas Augen recht ist. Und ich muss es auf diesem Weg führen.
Das Volk leistet Jehova doch immer noch Eidschwüre.
Und dieselben Leute leisten Eidschwüre dem Molech, dem abscheulichen Ding der Ammoniter. Kann Jehova für immer dieses Volk ertragen, dessen Herz in der Anbetung für ihn geteilt ist?
Jehova hat weder zum Guten noch zum Schlechten gehandelt.
Paschur, willst du damit etwas sagen, dass Molech etwas tut? Das Volk lässt im Tophet, im Tal der Söhne Hinnoms, seine Söhne und Töchter dem Molech durchs Feuer gehen. Ist das Gute, was Molech tut?
Zephania sagt, dass Jehova diejenigen wegtilgen wird, die dem Molech dienen. Und auch diejenigen, die sich davon zurückziehen, Jehova zu folgen.
Junger Mann, wir dienen nicht dem Molech.
Hast du Zeugen für deine Behauptung? Bring Zeugen herbei oder halt den Mund.
Ich glaube, dass die Worte Zephanias von Jehova kommen.
Und Zephania sagt auch, dass Jehova seine Hand gegen Juda, Moab, Ammon und Assyrien ausstrecken wird.
Einige Völker sind von den Assyrern schon wegen geringerer Androhungen vernichtet worden.
Du glaubst also nicht, Enan, dass Jehova an Juda Gericht üben wird?
Ich sage dir, Zephania ist im Irrtum. Jehova würde niemals sein eigenes Volk zusammen mit den Nationen richten.
Enan, wie sollte Jehova bei seinem Gericht zwischen uns und allen anderen Nationen einen Unterschied machen, wenn wir uns als sein Volk in Aussehen, Handeln und Anbetung nicht von den übrigen unterscheiden?
Wir haben seinen Tempel in unserer Mitte.
Ein Tempel, für dessen Instandhaltung fast 70 Jahre nichts getan wurde.
Enan, du sagst, Jehova werde sein Volk nicht verwerfen.
Ja.
Er hat jedoch zugelassen, dass mein Großvater, König Manasse, von den Assyrern gefangen gesetzt wurde. Er hat auch zugelassen, dass mein Vater ermordet wurde.
So etwas kommt in jeder Nation vor.
Ist Jehovas Volk wie jede Nation? Hilkia erwähnte, dass wir den Tempel nicht ausgebessert hätten. Wieso nicht?
Es ist kein Geld dafür da.
Und doch sehe ich, dass einige Priester prächtig gekleidet sind, Häuser bauen und Weingärten pflanzen.
Jehova gibt Wohlstand.
4 Jahre habe ich mich bemüht, Jehova kennenzulernen. Ich habe Nachforschungen über ihn angestellt und den Leviten zugehört, wenn sie aus ihren Abschriften des Buches des Gesetzes vorlasen und Erläuterungen gaben. Außerdem habe ich mich mit dem Buch der Könige von Juda und von Israel befasst und darin gelesen, wie Jehova mit uns gehandelt hat.
Hast du jetzt Jehova kennengelernt?
Ich habe gelernt, Hilkia, dass Jehova die Höhen und die Altäre Baals nicht duldet.
Mein Herr, deine Vorfahren Asa, Josaphat und Hiskia haben während ihrer Herrschaft die Höhen niedergerissen.
Als sie an der Regierung waren, segnete Jehova das ganze Königreich. Und es herrschte Wohlfahrt.
Mein Herr König!
Rede, Paschur.
Ich gebe zu, dass deine Vorväter Jehova mit ganzem Herzen ergeben waren und die Höhen niederrissen. Aber jedes Mal wurden die Höhen vom Volk wieder aufgebaut. Jetzt etwas gegen sie zu unternehmen, könnte ein hoffnungsloses Unterfangen sein.
Und ein teures dazu. Wenn wir es uns schon nicht leisten können, den Tempel auszubessern, woher sollen wir dann das Geld nehmen, um die Höhen niederzureißen? Unser Volk könnte die Kosten niemals tragen. Niemals!
Enan, meinst du wirklich, wir könnten es uns leisten, Jehova weiterhin zum Zorn zu reizen, indem wir die Höhen dulden?
So schlimm ist die Sache mit den Höhen auch wieder nicht. Ich bin ebenfalls dorthin gegangen, nur als Beobachter wohlgemerkt. Dort wird nur Räucherwerk dargebracht oder vielleicht ein kleines Opfer. Das ist alles.
Und der Geschlechtskult, der bekanntlich auf den Höhen getrieben wird?
Man braucht ja nicht hinzusehen, wenn man nicht will.
Wie kannst du es wagen, dich vor den Augen des Königs und des Hohen Priesters deiner engen Beziehung zu den Nationen zu rühmen?
Ich bin eben aufgeschlossen.
Aufgeschlossen wofür, Enan? Für den Willen Jehovas oder den Willen der Nationen?
Was ist denn das für eine Frage?
Jehovas Volk muss auf der Seite Jehovas Stellung beziehen. Schaffan, schreibe Folgendes nieder.
Ich bin bereit.
Juda und Jerusalem werden von den Höhen und den heiligen Pfählen und den gehauenen Bildern und den gegossenen Standbildern gesäubert. Danach gehen wir in die Städte Manasses, Ephraims und Simeons, ja bis nach Naphtali und reinigen das Land.
Dieses Gebiet beherrschen zurzeit die Assyrer.
Die Assyrer?
Wir tun entschlossen Jehovas Willen. Was haben wir also von irgendjemand zu befürchten?
Aber Assyrien ist so groß und Juda ist so winzig.
Enan, du willst doch dem König nicht widersprechen, oder?
Ich?
Na?
Dem König widersprechen? Niemals.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige die Höhen wieder aufrichten wollen, nachdem wir sie niedergerissen haben.
Das wird durch unsere Geschichte bestätigt.
Wir müssen also gründlich sein. Die heiligen Pfähle, die gehauenen Bilder und die gegossenen Standbilder sollen in Stücke gehauen werden.
Stücke können aber wieder zusammengesetzt werden.
Dann soll man sie zu Staub zermalmen und den Staub auf die Oberfläche der Grabstätten derer streuen, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine ihrer Priester werde ich auf ihren Altären verbrennen und so die Altäre verunreinigen.
Ich habe es aufgeschrieben, mein Herr.
So wollen wir es tun. Möge Jehova unsere Handlungsweise und unsere Herzen beurteilen und erkennen, dass wir nicht wie die Nationen sind. Wenn wir tun, was in seinen Augen recht ist, werden wir am Tag seines Zorns vielleicht geborgen.
Und so riss Josia die Altäre und die heiligen Pfähle nieder und die gehauenen Bilder zerschlug und zermalmte er zu Staub. und all die Räucherwerkständer hieb er um im ganzen Land Israel, worauf er nach Jerusalem zurückkehrte. Und im 18. Jahr seiner Regierung sandte er Schafan, das Haus Jehovas, seines Gottes, auszubessern. In jenen Tagen erging das Wort Jehovas auch an Jeremia, einen der Priester, die in Anatot im Land Benjamin waren.
Ich sage es dir immer wieder, Vater. Der König hat zwar in den letzten 6 Jahren eine strenge Säuberungsaktion durchgeführt, aber sie war lange nicht so streng, wie wir dachten. Als Priester weißt du selbst, dass die Geräte für Baal und für den heiligen Pfahl, sogar für das Heer der Himmel, noch immer im Tempel Jehovas sind.
Und es gibt noch den heiligen Pfahl Manasses und die Häuser der männlichen Tempelprostituierten. Aber der König verwendet jetzt sogar Gold und Silber für die Ausbesserung des Tempels. Wann wird er endlich mit den Reformen aufhören?
Gibt es denn noch etwas zu reformieren? Oder befürchtest du, dass man das Buch des Gesetzes finden könnte? Es ist schon so lange verschwunden. Ich frage mich, ob es überhaupt von Moses geschrieben wurde.
Wie dem auch sei. Je mehr Reformen Josia durchführt, desto gefährlicher wird es für viele unserer Freunde und für uns. Und vergiss nicht, trotz der Reformen Josias predigt dieser Priester aus Anatot, dieser Jeremia, dass Jerusalem noch immer die Bale verehrt.
Hilkia ist hoher Priester. Sag ihm, er soll diesen Jeremia an die Kandare nehmen.
Hilkia? Hilkia stimmt ja mit ihm überein. Weißt du, wir müssen den König daran hindern, zu viel Geld für den Tempel zu verschwenden.
Genau. Wer konnte ahnen, dass Josias fehlgeleiteter Idealismus eine solche Freigebigkeit auslösen würde und dass so viele Spenden eingehen würden?
Ja, Geld, das unsere eigenen Schatzkammern füllen könnte. Vielleicht kann ja einiges von den Spenden trotzdem uns zufließen.
Jahat, Obadja, Sacharja und Meschulam beaufsichtigen die Reparaturarbeiten am Haus Jehovas.
Alles Leviten und treue Männer. Benötigen Sie noch etwas?
Es mangelt Ihnen an nichts. Und außerdem ist da noch das Geld, das die Leviten vom Volk eingesammelt haben.
Ah, Enan. Hast du nicht vor 6 Jahren zu mir gesagt, wir könnten es uns nicht leisten, die Höhen niederzureißen und den Tempel auszubessern?
Das Geld wird viel zu früh aufgebraucht sein, wenn du nicht jeden Schekel umdrehst, bevor du ihn ausgibst.
Jehovas Hand erweist sich nicht als zu kurz gegenüber denen, die das tun, was in seinen Augen recht ist, Enan.
Fehlt es dir an irgendetwas, Enan?
Enan meint nur, dass die Barleute und die Aufseher über das verwendete Geld Rechenschaft ablegen sollten. Vielleicht sollte es einen Verantwortlichen geben, der alles genehmigt.
Sonst bereichern sie sich womöglich noch auf Kosten des Tempels.
An wen denkst du dabei, Paschur?
Ich würde mich dafür verbürgen, dass nicht ein Schekel zu viel ausgegeben wird.
Was meinst du, Paschur? Sind diejenigen, die mit der Ausbesserung am Haus Jehovas beauftragt sind, treue Männer?
Vielleicht sind sie's. Vielleicht auch nicht.
Du weißt sehr wohl, Paschur, und auch du, Enan, dass diese Männer zuverlässige Aufseher sind. Männer, die Jehova lieben und das Böse hassen.
Es gibt Personen, die das bezweifeln.
Ich gehöre nicht dazu. Noch sehe ich irgendeinen Grund, die heiligen Beiträge denen anzuvertrauen, die sich selbst bereichern, anstatt das Haus Jehovas zu verschönern. Alles bleibt, wie es ist.
Friede sei mit dir, Achikam, mein Sohn. Ich habe erfahren, dass ich dich hier am Westtor des Tempels finden würde.
Vater, Friede sei auch mit dir. Jeremia war gerade hier. Du hättest hören sollen, was er über den Zustand des Volkes zu sagen hatte.
Jeremia, was hat er gesagt?
Er sagte, wir müssen lernen, Gerechtigkeit zu üben zwischen einem Mann und seinem Gefährten. Der ansässige Fremdling, der vaterlose Knabe und die Witwe dürfen nicht bedrückt werden. Und wir sollten nicht anderen Göttern nachgehen.
Trotz all unserer anstrengenden Arbeit ist das Herz des Volkes in der Anbetung geteilt. Sie meinen, die bloße Anwesenheit im...
Schaffan! Schaffan! Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden! Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus Jehovas gefunden.
Das Buch des Gesetzes?
Sieh nur! Von Moses selbst geschrieben.
Ich muss es schnell dem König bringen. O König, man hat eine große Entdeckung gemacht.
Was? Diese alte zerfetzte Schriftrolle?
Mehr als das, o König. Die Antwort auf deine Gebete. Höre. Und es soll geschehen, wenn du auch wirklich auf die Stimme Jehovas, deines Gottes, hören
halt
wirst.
Halt ein! Diese Worte. Was liest du da? Es ist das Buch des Gesetzes. Wie ich diesen Tag herbeigesehnt habe. Lies! Lies, bitte, Schaffan!
Und es soll geschehen, wenn du auch wirklich auf die Stimme Jehovas, deines Gottes, hören wirst, indem du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dass Jehova, dein Gott, dich dann bestimmt hoch über alle anderen Nationen der Erde setzen wird. Und es soll geschehen, wenn du nicht auf die Stimme Jehovas, deines Gottes, hören wirst, indem du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, dass dann alle diese Flüche über dich kommen, bis du vertilgt bist. Und sie sollen weiter über dir und deinen Nachkommen sein. Und du wirst bei Hunger und Durst und Blöße und Mangel an allem deinen Feinden dienen müssen, die Jehova gegen dich senden wird.
Wir haben gegen Jehova gesündigt.
Soll ich weiterlesen?
Nein, gib mir das Buch bitte. Ich will es selbst lesen. Nimm Hilkia den Priester und Ahikam deinen Sohn und Achbor und Asaja und geht, befragt Jehova für mich und für das Volk und für ganz Juda hinsichtlich der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist Jehovas Grimm, der sich gegen uns entzündet hat.
Mein Vater, das Buch des Gesetzes ist gefunden worden.
Das Buch des Gesetzes?
Der König hat 5 treue Männer zu Hulda, der Prophetin, gesandt, die im 2. Stadtteil wohnt.
Und was hat Hulda ihnen gesagt?
Wie sie sagte, hat Jehova versprochen, dass die in dem Buch erwähnten Flüche nicht zu Lebzeiten Josias kommen werden.
Zieht man in Betracht, was Jeremia predigt und das jetzt, dann stellt sich das Volk möglicherweise hinter Josia, wenn er handelt.
Vielleicht fällt er einem Mordanschlag zum Opfer, wie sein Vater. Nicht, dass wir uns daran beteiligen würden.
Natürlich nicht. Aber wenn einer seiner Söhne König würde, wäre vielleicht wieder alles beim Alten.
Du solltest lieber etwas unternehmen. Der König ist dabei, hinzusenden und alles Volk, von den Großen bis zu den Kleinen, zu sich zu versammeln.
Wo versammeln sie sich?
Im Tempel.
Dann werden auch wir hingehen. Wer war das?
Ich sehe niemand.
Hoffentlich hast du recht.
Bist du mit der Abschrift fertig?
Ja, Ahikam.
Bist du dir darüber im Klaren, dass nicht das ganze Volk erfreut sein wird?
Ahikam, ich muss der Nation das richtige Beispiel geben.
Aber du weißt auch, dass man das, was im Herzen der Menschen ist, nicht ändern kann.
Das stimmt. Doch ich kann ihnen zeigen, was in Jehovas Augen recht ist. Dann müssen sie Selbststellung beziehen.
Das Volk ist versammelt, Josia.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. An diesem Tag wird Jehovas Volk vor der ganzen Erde für Jehova Stellung beziehen. Lassen wir die Nationen wissen, dass wir nicht wie sie sind und auch nicht so sein werden.
Es gibt Fürsten, Priester und Propheten, die sich gegen dich wenden werden.
Es wird Widerstand geben, doch Jehova stützt seine Loyalgesinnten.
Schafan, wird Jehova uns nicht Mut einflößen, wenn wir das tun, was recht ist in seinen Augen?
Danach ging der König zum Haus Jehovas hinauf und auch alles Volk, vom Kleinen bis zum Großen. Und er begann vor ihren Ohren alle Worte des Buches des Bundes zu lesen, das im Haus Jehovas gefunden worden war.
Siehe, ich lege dir heute wirklich Leben und Gutes und Tod und Böses vor. Wenn du auf die Gebote Jehovas, deines Gottes, hörst, die ich dir heute gebiete, indem du Jehova, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen wandelst und seine Gebote hältst, dann wird Jehova, dein Gott, dich bestimmt segnen. Wenn sich aber dein Herz wegwendet und du nicht hörst, so teile ich euch heute mit, dass ihr ganz bestimmt umkommen werdet. Ich nehme heute tatsächlich die Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch, dass ich dir Leben und Tod vorgelegt habe, den Segen und den Fluch. Und du sollst das Leben wählen, damit du am Leben bleibst, indem du Jehova deinen Gott liebst, indem du auf seine Stimme hörst und indem du fest zu ihm hältst. Denn er ist dein Leben und die Länge deiner Tage.
Amen. Und der König blieb bei der Säule stehen und schloss nun den Bund vor Jehova, Jehova nachzuwandeln und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Satzungen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu halten, indem man die Worte dieses Bundes ausführen würde, die in diesem Buch geschrieben waren. Demgemäß trat das ganze Volk in den Bund ein.
Siehst du, alles Volk unterstützt ihn.
Warum nicht? Auch ich bin dem Bund beigetreten. Ich dachte mir, solange der König lebt, kann ich ihn unterstützen. Wenn dann das Königreich vernichtet wird, wie Josia befürchtet, kann mir nichts passieren.
Und wenn es nicht vernichtet wird?
Wenn es nicht vernichtet wird, können wir, sobald der König stirbt, so weitermachen wie früher, bevor er diese elende Reform ins Leben rief.
Du hast recht. Es war nicht schwer, in der Menge der Anbeter dem Bund beizutreten. Mir hat es nichts ausgemacht, Amen zu sagen.
Paschur, Enan, seid ihr auf meiner Seite?
Wie mein Herz zuvor war, so ist es auch jetzt, mein Herr Josia.
Natürlich, mein Herr. Wir sind auf deiner Seite, mein Herr.
Dann werden wir das Land und dieses Haus reinigen und es allen Anbetern ermöglichen, Jehova auf annehmbare Weise anzubeten.
Aber du hast doch bereits das Land und das Haus gereinigt.
Paschur, hast du die Worte des Buches nicht gehört? Hilkia.
Ja, Josia.
Der Tempel wird gereinigt, und zwar vollständig.
Seit Jahren habe ich mich danach gesehnt, diese Worte zu hören.
Schaffan, schreibe. Die Geräte, die für Baal und für den heiligen Pfahl und für das Heer der Himmel gemacht worden sind, sollen aus Jerusalem hinausgeschafft und verbrannt werden.
Und die Priester fremdländischer Götter?
Sie werden abgesetzt.
Da ist ein heiliger Pfahl, den König Manasse in das Haus Jehovas gebracht hat.
Er soll zum Wildbachtal Kidron gebracht und dort verbrannt werden. Zermalt ihn zu Staub und werft seinen Staub auf die Grabstätte der Söhne des Volkes. Und diese Häuser der männlichen Tempelprostituierten, die sich im Haus Jehovas befinden...
Ja, mein Herr.
Reißt sie nieder.
Dann bleibt ja nichts mehr übrig. Was wird aus den Anbetern der Nationen,
die... Bist du nicht mit den anderen dem Bund beigetreten?
Aber sicher.
Dann wird dich besonders mein nächster Befehl begeistern. Die Höhen von Geba bis nach Beersheba macht sie untauglich für die Anbetung.
So sei es.
Und das Tophet im Tal der Söhne Hinnoms soll für die Anbetung untauglich gemacht werden, damit niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Molech durchs Feuer gehen lasse.
Da sind noch die Sonnenwagen, die die Könige von Juda in das Haus Jehovas gebracht haben.
Sie sollen dem Feuer übergeben werden. Und was jetzt kommt, Paschur, dürfte besonders dich interessieren.
Oh, mich, mein Herr?
Die Altäre, die sich auf dem Dach des Dachgemachs des Ahas befinden, die die Könige von Juda gemacht hatten?
Ja.
Reißt sie nieder, zerschlagt sie, werft den Staub in das Wildbachtal Kidron. Macht die Altäre, die Manasse und Salomo gebaut haben, für die Anbetung untauglich.
Mein Herr, bist du dir im Klaren, was du sagst?
Jehovas Volk, alle Angehörigen des Volkes, sollen gemäß ihrem Herzenstrieb ausschließlich Jehova anbeten können.
Auch in Israel, nördlich von Juda, gibt es Anbeter Jehovas.
Das ist assyrisches Gebiet.
Assyrien kämpft ums Überleben.
Du denkst doch nicht
etwa... Wir sind schon in Israel gewesen, bis hinauf nach Naphtali. Dieses Mal gehen wir gründlich vor. Schaffan.
Ja, mein Herr?
Rüste die Männer für die Arbeit aus.
Was wird aus Männern wie Paschur und Enan? Wirst du sie straffrei ausgehen lassen?
Jehova richtet einen jeden von uns gemäß dem, was in seinem Herzen ist. Er wird Männer wie Enan und Paschur ganz bestimmt richten.
Willst du wirklich nach Israel gehen und den Altar für das goldene Kalb in Bethel niederreißen?
Ja, und das ist noch nicht alles. Ich werde die Gebeine aus den Grabstätten nehmen und sie auf dem Altar verbrennen, um ihn zur Anbetung untauglich zu machen. Alle Höhen in den Städten Samarias werden beseitigt, und die Priester der Höhen werden getötet. Bist du auf Jehovas Seite, Ahikam?
Mit meinem ganzen Herzen.
Geh nun, ich werde mich in Kürze den Männern anschließen.
Jehova sei mit dir, Josia. Möge Jehova dir Kraft für das Werk verleihen, Josia.
Und möge Jehova auch mit dir sein, Ahikam. Möge unser Gott seinem ganzen Volk die Kraft geben, stets das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist.
Somit entfernte Josia all die Abscheulichkeiten aus all den Ländern, die den Söhnen Israels gehörten. Und er veranlasste alle, die sich in Israel vorfanden, den Dienst aufzunehmen, um Jehova ihrem Gott zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht davon ab, Jehova dem Gott ihrer Vorväter zu folgen. Und es war niemals ein Passa wie dieses in Israel gehalten worden, seit den Tagen Samuels des Propheten, noch hatte irgendeiner der anderen Könige Israels ein Passa wie dieses gehalten, das Josia und die Priester und die Leviten und ganz Juda und Israel, das sich vorfand, und die Bewohner von Jerusalem hielten.
Was für eine Geschichte!
Kein Wunder, dass es deine Lieblingsgeschichte ist, Bruder Hirte.
Josia gehorchte wirklich dem Gesetz Jehovas, auch als es um die Passafeier ging.
Er tat sogar noch mehr, Ellen. Er gab den Fürsten ein gutes Beispiel, indem er selbst einen großzügigen Beitrag leistete.
Das Leben des jungen Josia zeigt, dass ein Jugendlicher tatsächlich in der Lage ist, für Jehova Stellung zu beziehen.
Weil wir gerade von Stellung beziehen sprechen, Bruder Hirte. Mir ist jetzt klar geworden, dass ich wirklich Stellung beziehen und mich taufen lassen sollte, obwohl meine Eltern nicht in der Wahrheit sind.
Es wird nicht leicht sein, Thomas. Doch wenn du Herz und Sinn darauf richtest, wirst du es mit Jehovas Hilfe schaffen. Josia bezog Stellung. Und wenn man es richtig bedenkt, besteht zwischen ihm und dir oder Sabine gar kein so großer Unterschied.
Dass ich zu jung bin, kann ich nun wohl nicht mehr als Entschuldigung vorbringen, nachdem ich gesehen habe, wie Josia handelte.
Meinst du, Bruder Hirte, dass ich der Verantwortung, ein getaufter Zeuge zu sein, gewachsen bin?
Das kann ich nicht beurteilen, Thomas. Doch ich möchte dich und auch Sabine etwas fragen. Hast du nicht einen Führerschein, Thomas? Und du, Sabine, entscheidest du nicht selbst, welche Kleidung du trägst?
Ja.
Eigentlich schon. Stimmt etwas nicht mit meiner Kleidung? Ich meine,
Nein, Sabine. Für eine junge Dame kleidest du dich recht geschmackvoll. Es geht um Folgendes. Ihr beiden trefft jeden Tag Entscheidungen. Die Wahl der Kleidung oder der Besitz eines Führerscheins bedeutet für euch größere Freiheit. Aber mit dieser Freiheit ist etwas sehr Wichtiges verbunden.
Was denn?
Meinst du die Verantwortung?
Richtig.
Bringt Freiheit nicht auch mehr Verantwortung mit sich?
Ja, du bist dafür verantwortlich, wie du dich kleidest und wie du fährst. Mit der Taufe, die ja von weit größerer Bedeutung ist, verhält es sich ähnlich. Und da ihr beide eigentlich Verantwortungsbewusstsein erkennen lasst, stellt sich die Frage, was euch davon zurückhält, die entsprechenden Schritte in Richtung Taufe zu unternehmen.
Die Taufe kann auch das Sprungbrett zu weiteren Vorrechten, wie dem Pionierdienst sein.
Oder dem Beteldienst.
Aber nicht alle, die sich taufen lassen, leben gemäß ihrer Verantwortung.
Das ist traurig, aber wahr. Die Taufe ist ein wichtiger Schritt. Doch was danach kommt, ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.
Bruder Hirte, ist es nicht so, dass die allermeisten der Getauften loyal zu ihrem Versprechen stehen?
Ja, einschließlich unserer Jugendlichen. Schau, Thomas, ich will mal so sagen. Würdest du deinen Führerschein abgeben, nur weil einige, die den Führerschein haben, Unfälle bauen?
Nein, ich glaube, ich verstehe. Angst vor einem Unfall hält mich nicht vom Fahren ab. Warum sollte also Angst vor dem Versagen mich von dem Vorrecht abhalten, ein getaufter Zeuge Jehovas zu sein?
Genau.
Oder vielleicht heirate ich eines Tages. Einen Pionier natürlich. Wenn ich den Mann wirklich liebe, hält mich nichts davon zurück, ihn zu heiraten, auch wenn andere Ehen scheitern.
Das ist der springende Punkt. Wenn ihr beiden, Thomas und Sabine, Jehova wirklich liebt und, wie es in den Sprüchen heißt, mit ganzem Herzen auf Jehova vertraut und euch nicht auf euren eigenen Verstand stützt, wird er eure Pfade gerade machen. Und noch etwas. Denkt an den Text, seid guten Mutes und sagt, Jehova ist mein Helfer. Wenn ihr beiden an Jehova glaubt und ihm vertraut, wird er euch helfen, ihm zu dienen. Er wird euch beistehen, die Lauterkeit zu bewahren.
Du hast mich wirklich zum Nachdenken gebracht, Bruder Hirte. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Noch heute muss ich wie Josia beginnen, Jehova ernstlich zu suchen, indem ich mehr studiere. Und ich werde nichts mehr dazwischen kommen lassen.
Ich auch nicht. Ich werde mit Mutti und Vati sprechen, damit sie mir helfen, mich auf die Taufe vorzubereiten.
Brüder und Schwestern, bitte nehmt eure Plätze ein. In 5 Minuten beginnt das Nachmittagsprogramm.
Ja, nun müssen wir wohl zu unseren Plätzen gehen. Aber es war schön, mit euch zu reden. Weiter so, Ellen. Halte am Pionierdienst fest. Nochmals alles Gute für dich, Timo. Und ihr, Sabine und Thomas, haltet mich bitte auf dem Laufenden, ja?
Timo, ich wollte dich noch um einen Gefallen bitten.
Ja, gern. Worum geht's?
Vergiss bitte nicht, zum nächsten Kongress deine Kamera mitzubringen.
stets das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist, fällt nicht leicht. Zumal wir in einer Welt leben, die von Satan, dem Teufel, beherrscht wird. Hingabe, Entschlossenheit und harte Arbeit sind erforderlich. Aber es ist möglich, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist, denn es wird überall auf der Welt von Jehovas ergebenen Dienern mit seiner Hilfe praktiziert. Ob du nun jung oder alt bist, wenn dich Furcht vor der Verantwortung davon zurückhält, dich taufen zu lassen, dann studiere fleißig Gottes Wort, um dir die Wahrheit zu eigen zu machen. Und beziehe Stellung für die reine Anbetung, indem du die Anforderungen für die Taufe erfüllst. Und wir, die wir uns Gott bereits hingegeben haben und uns haben taufen lassen, seien wir fest entschlossen, uns nicht von einer weltlichen Gesinnung beeinflussen zu lassen, sondern Jehovas gerechte Maßstäbe hochzuhalten und die reine Anbetung zu fördern. Dann können wir uns als Jehovas Volk auf das Leben in Gottes neuer Welt freuen, weil wir das tun, was in Jehovas Augen recht ist.